Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Ja, allen einen schönen guten Morgen. Ich habe gerade gedacht, für mich ist es heute ein Nachhausekommen. Und so im wahrsten Sinne des Wortes, denn es sind genau 50 Jahre her, dass ihr mich hier in der Stadtmission, sah damals noch sehr anders aus, ausgesandt habt, vor 50 Jahren. Kaum zu glauben. Ich erinnere mich daran, dass meine Mutter gesagt hat, ich habe keine Sorge, du kommst sehr bald zurück. Du bist nicht ein Mensch, der ein Leben lang diese Tracht trägt, eine Haube auf dem Kopf, nie zum Friseur gehen kann und all solche Sachen. Und so hatte sie die große Hoffnung, dass ich nach ein paar Wochen wieder zu Hause bin. Gewohnt haben wir genau hier gegenüber der Stadtmission. Und so war die Stadtmission ja wirklich mein geistliches Zuhause. Und viele Entscheidungen, wichtige Entscheidungen in meinem Leben sind hier in der Stadtmission gefallen. Die erste Entscheidung, als ich mich für Jesus Christus als meinen Herrn entschieden habe. Da gab es hier irgendwo, ich weiß jetzt nicht örtlich, wie das war, einen kleinen Gebetsraum. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran, da waren so Bänke ringsrum und da haben die Brüder gebetet. Und eine Freundin hat mich mit in diesen Gebetsraum genommen. Wir waren 13 Jahre alt, weil ich gerne Christ werden wollte. Und so ganz einfach hat sie gesagt, knie dich mal nieder und sprich mir nach. Und das war meine wichtige Entscheidung, die erste wichtige Entscheidung in meinem Leben, dass ich gesagt habe, ich möchte zu Jesus Christus gehören. Später ist die nächste Entscheidung gefallen, die Entscheidung, Diakonisse zu werden und ins Diakonissenmutterhaus Felbert dort einzutreten und ein Leben lang Diakonisse zu sein. Und das ist bereits 50 Jahre her, kaum zu glauben. Und ich bin Gott sehr, sehr dankbar, dass er mein Leben in die Hand genommen hat. Ich weiß nicht, was draus geworden wäre, wenn Gott nicht mein Herr geworden wäre. Und dann kam für mich die große Überraschung, nachdem ich gedacht habe, Gott kann doch eigentlich ganz zufrieden sein mit mir. Jetzt bin ich schon Diakonisse geworden, verzichte auf ganz, ganz viel. Und dann kam auf einmal die Erinnerung Gottes, ich möchte dich in Taiwan haben. In Taiwan im Haus Bethesda als Missionarin. Und ich war leider nicht wie manche andere, die gesagt haben, Halleluja, darauf habe ich schon lange gewartet. Sondern ich hatte ganz große Bedenken, dass das mit Sicherheit nichts für mich ist im Ausland. Heute, wenn ich zurückschaue, und da möchte ich euch jetzt alle mitnehmen, gleich auch ein Stück nach Bethesda, heute kann ich nur sagen, nach 35 Jahren in Taiwan, bin gerade im November erst zurückgekehrt, kann ich nur sagen, Gott hat mein Leben so reich gemacht. Ich habe so viel erlebt mit Menschen, mit ihm, dass ich nur staunen kann. Es gibt ja dieses Lied, ich glaube von Manfred Siebert vielleicht, da kann man nur staunen. Und das kann ich auch nur im Rückblick staunen über all das, was Gott so gewirkt hat, geschenkt hat und ich durfte dabei sein. Gott lässt sich nichts schenken, wenn wir ihm unser Leben schenken. Er macht etwas ganz Großartiges daraus und darüber bin ich sehr froh und sehr dankbar. Und als ich eines Tages gehört habe, in meiner Heimatgemeinde gibt es jetzt Chinesen, die am Gottesdienst teilnehmen, die hier zu Hause sind, die sogar inzwischen Mitglieder geworden sind in unserer Gemeinde. Das hat mich unwahrscheinlich gefreut. Darf ich mal schauen, wo unsere chinesischen Freunde sind? Könnt ihr mal aufstehen? Lieben Kri, Chilaima. Ting Chilaicha. Wow. Wan Gao Xing Ting Ting. Kri, gen ni men yiqi qiang zhongwen. Wo men dang yixia, wan bi yi hou, wo men jiu kri qiang. Dankeschön. Ich habe Ihnen gesagt, ich freue mich, dass ich hinterher ein bisschen Chinesisch mit Ihnen reden kann. Das vermisse ich sehr. Ja, vor 3 Monaten bin ich zurückgekommen. Ihr könnt euch denken, dass das nicht einfach ist und gewesen ist, nach 35 Jahren auf Wiedersehen zu sagen, sich zu verabschieden und alles so zurückzulassen, loszulassen von all dem, was einem einmal ganz, ganz wichtig war. Ich sage immer, der Mensch, Monika Gottschild, ist angekommen in Deutschland. Mein Herz und meine Seele braucht bestimmt noch sehr, sehr lange, bis sie so in Deutschland landet. denn es ist tatsächlich alles anders. Dobre, wo man de Zungor Pong jo, de Gur se gen wo man Zungor en wanchen bu yang, jo mehr. Jo. Okay. Ja. Ich möchte euch heute Morgen mitnehmen in das Thema Welt in Flammen. Wenn wir in diese Welt hineinschauen, ganz gleich, ob wir die Zeitung aufschlagen, ob wir den Fernseher anstellen oder unser Handy zur Hand nehmen, die Nachrichten sind erschütternd. Und ich habe in diesen Tagen so gedacht, es ist, als ob die ganze Welt in Flammen steht, ganz gleich, wo man hinschaut. Es ist Chaos, es ist Krieg, Hass, Verlust. Und ich bin auf ein Bild gestoßen, was mich sehr, sehr bewegt hat und das auch ein wenig ausdrückt. Welt in Flammen. Ich habe mir überlegt, was geht in diesem Mann wohl vor? Vielleicht ist es sein Haus, was da gerade abbrennt im Hintergrund. Und dann musste ich denken, und wir sitzen hier so friedlich heute, kann man da eigentlich noch singen? Im Angesicht dieser Not, dieser Katastrophen, kann man da noch wirklich danken? Kann man da wirklich noch anfangen, Gott zu loben? Oder gibt es nicht auch viele, viele Fragen, die uns bewegen? Warum das alles? Wo soll das hinführen? Wo wird das enden? Neulich hat mich jemand gefragt, meinst du, dass Gott irgendwann mal eingreift und dem Ganzen ein Ende setzt? Das wissen wir nicht. Es gibt viele, viele Fragen. Und es ist tatsächlich so, als ob die ganze Welt irgendwo in Flammen steht. Ich habe in den letzten Wochen hier in Deutschland 3 Frauen begleitet, die auf einmal die Diagnose bekamen, Krebs. Letztes Stadium. Keine Hoffnung. Und da kam mir das auch so vor. Leben in Flammen. Auf einmal geht alles, was man sich so festgehalten hat, was einem so wichtig war im Leben, es geht wie in Flammen auf. Das ist unsere Gegenwart. Welt in Flammen. Was heißt das für uns als Christen? Haben wir uns bereits daran gewöhnt, dass das alles so furchtbar ist? Oder geht uns das wirklich noch zu Herzen? Als ich diesen Mann gesehen habe, habe ich gedacht, was geht in ihm vor? Kann ich daran ein Stückchen teilhaben, an seinem Leid, an seinem Verlust? Ich glaube, dass Gott uns als Christen einen ganz großen Auftrag gegeben hat. Bevor Jesus diese Erde verlassen hat, hat er zu seinen Jüngern und alle, die versammelt waren, gesagt, ihr werdet meine Zeugen sein. In Judäa, in Samarien und überall auf der ganzen Erde. Und ich denke, mehr denn je ist das unser Auftrag heute. Ganz gleich, wer wir sind. Ganz gleich, wo wir hingehören. Ganz gleich, was unsere Familie ist. Welchen Beruf wir haben. Da, wo wir stehen. Da heißt es zunächst in Judäa. Judäa, das war zu Hause für die Leute. Judäa. Zuerst zu Hause, wo wir arbeiten, wo wir leben, Zeugen zu sein. Zeugen, was heißt das? Wenn wir an einen Verkehrsunfall denken, dann kann eigentlich nur jemand Zeuge sein, der tatsächlich dabei war, der das miterlebt hat irgendwo. Man kann sich nicht einfach als Zeuge zur Verfügung stellen, ohne etwas gesehen zu haben, ohne etwas erlebt zu haben, dabei gewesen zu sein, ohne wirklich ganz klar zu wissen, was passiert ist. Und ich glaube, dass das unwahrscheinlich wichtig ist für unser Leben mit Gott. Wir können nur Zeuge sein, wenn wir etwas erlebt haben mit ihm. Wir können nur Zeuge sein, wenn er in uns lebt. Wir können nur Zeuge sein, wenn wir etwas zu sagen haben, zu geben haben, was wir zunächst von ihm empfangen haben. Zeuge sein. Und dann nicht nur in Judäa, nicht nur zu Hause, sondern in Samarien. Und wir wissen, Samarien, das war ein Landschaftsstrich in Israel, die die Juden eigentlich sehr gerne umgangen haben. Die wollten es nicht so, hatten es nicht so mit den Leuten, die dort gelebt haben. Und das ist auch eine Frage an uns. Sind wir bereit, auch auf die Leute zuzugehen und Zeuge zu sein, die uns nicht so liegen, die vielleicht so völlig anders ticken als wir, die anders leben, die anders denken. Wir haben sie alle vor der Haustür, jetzt auch in Deutschland. Menschen, die völlig anders sind als wir. Ähnlich wie die Samariter damals, die dort gelebt haben. Sind wir bereit, nicht nur auszuwählen, wo ich Zeuge sein möchte, sondern wirklich Zeuge zu sein, auch bei den Menschen, die uns nicht so liegen, die uns vielleicht sogar manchmal im Magen liegen. Zeuge sein. Oft habe ich den Eindruck, es fällt uns unwahrscheinlich schwer, Zeuge zu sein. Für uns ist das so wie eine Aufgabe, die Gott uns gibt. Ein Auftrag, den wir unbedingt irgendwie erfüllen müssen. Wenn ich an meine Zeit in Taiwan vor allen Dingen denke, es war mir eine große Freude, auf verschiedene Weise Gottes Liebe weiterzugeben. Für die Behinderten, für unsere Mitarbeiter. Und ich liebe das Wort, das hat einmal Franz von Assisi gesagt, wir sollen die Liebe Gottes predigen, wenn es nötig ist, auch mit Worten. Versteht ihr das? Wir müssen nicht unbedingt predigen. Man muss nicht unbedingt hingehen, Missionar sein. Mit unserem Leben, dass unser Leben ein Zeugnis ist, eine Predigt ist, ohne dass wir viel sagen müssen. Und das ist das Wunderbare im Bethesda, dass Menschen kommen und wir gar nicht viel sagen müssen, sondern sie spüren diesen Frieden Gottes. Sie spüren, da ist die Liebe Gottes. Zeuge sein, ohne viel zu reden, aber zu handeln und überall auf der Erde. Als Gott mich damals in die Mission berufen hat, habe ich gesagt, no, das ist mir zu viel. Das kann ich nicht. Chinesisch lernen, ach du liebe Zeit. Das war alles weit, weit weg für mich. Aber dann zu sagen schließlich, gut, Herr, wenn du mich als Zeuge in Taiwan willst, dann gehe ich. Und mit diesem ersten Schritt habe ich Wunderbares erlebt in 35 Jahren. Damals habe ich gedacht, God doesn't call the qualified, but he qualifies the called. Übersetzt, Gott ruft nicht unbedingt die qualifizierten Leute. Natürlich ist Qualifikation sehr gut. Aber er braucht nicht unbedingt nur die qualifizierten Leute. Aber er qualifiziert die. Er gibt ihnen die Möglichkeiten, die bereit sind, seinen Ruf zu hören. Und das habe ich erlebt. Ich kam mir sehr hilflos vor, als ich nach Taiwan kam. Ich dachte, ich bin gespannt, wie Gott das hinkriegt mit mir. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich bereit bin zu sagen, Herr, hier bin ich und jetzt mach etwas aus meinem Leben. Lass mich hier Zeuge sein. Dann hat er angefangen. Und es kam nicht auf meine Fähigkeiten an, sondern vor allen Dingen auf das, was Gott mir gegeben hat. Eine Frage möchte ich einfach mal so in den Raum stellen. Wo bist du? Wo sind wir? Wo ist die Stadtmission? Wo ist unser Hauskreis? Wo ist unsere chinesische Gemeinde an Gottes Mission in dieser Welt wirklich beteiligt? Nicht nur, wir beten für dich jetzt schon 35 Jahre, dafür möchte ich auch ganz herzlich Dank sagen für eure Unterstützung in so vielen Jahren. Das ist auch wichtig, aber es ist zu wenig. Beteiligt sein an Mission heißt vielleicht auch mit Missionaren verbunden sein. Nicht nur für sie beten, für sie spenden, sondern verbunden sein, mal nachzufragen, wie geht's euch eigentlich? Mission ist wesentlich mehr als nur Wissen um Mission. Es ist Teilhaben an Mission. Und dazu möchte ich euch einladen, auch wenn ich jetzt nicht mehr in Hualien bin, es geht weiter. Es gibt eine Nachfolgerin, die ich euch gleich vorstelle. Und sie braucht unbedingt auch eure Unterstützung, euer Interesse an dem, wie es ihr jetzt so ganz allein dort ergeht. Sie muss ihren eigenen Weg finden. Manchmal denke ich, Gott ist sehr präzise, kurz und bündig. Go. Einfach go. Gehe. Das ist so ein einfaches Wort, aber es fällt uns ja so schwer, wenn Gott sagt, geh. Es fällt uns so schwer. Wir haben so unsere Bedenken. Wir haben Einwände zu bringen. Dabei ist es wirklich ganz, ganz einfach. Und in dem Moment, wo wir gehen, das ist meine persönliche Erfahrung, in dem Moment, wo wir gehen, den ersten Schritt tun, merken wir, Gott hat einen Plan. Er führt uns durch unser Leben und er will uns einsetzen, an ganz verschiedenen Stellen seine Zeugen zu sein, von dem zu erzählen, was wir erlebt haben, wo wir dabei waren, wo Gott gehandelt hat. Taiwan. Eine ganze Reihe von euch waren direkt vor Ort, haben mir gerade Bilder gesehen und das war wirklich wunderschön. Leute hier aus meiner eigenen Gemeinde vor Ort zu haben und nicht nur so anhand von Bildern zu erzählen, sondern man war dabei, hat erlebt, wie die alle da so arbeiten, leben und das war einfach wunderschön. Und ich möchte euch eigentlich ermutigen, nächstes Jahr feiert Bethesda 70 Jahre, 70 Jahre Bethesda. Ich werde auch, bin eingeladen, werde zurückfliegen, dabei zu sein. Vielleicht können noch andere dabei sein. 70 Jahre Gottes Geschichte in Hualien in Bethesda. Meine Bilder, muss ich dazu sagen, sind ein bisschen verzerrt. Wir haben gerade probiert, der Martin hat sein Bestes gegeben, aber das Format ist anders und dadurch sind sie ein bisschen verzerrt. Das tut mir leid, aber ich denke, ihr könnt trotzdem alles sehen. Ich möchte mit euch nach Bethesda gehen. Das ist unser House of Joy, das Haus der Freude, in dem die Kinder wohnen. In 7 Stockwerken, alles Menschen, wie man rechts sieht, die irgendwo Hilfe brauchen. Deshalb sind sie im Bethesda. Menschen, die eigentlich von ihrer eigenen Familie nicht unbedingt anerkannt sind, geliebt sind, willkommen sind. Aber im Bethesda sind sie herzlich willkommen. Zurzeit haben wir 118 Bewohner, Kinder und Erwachsene und 78 Mitarbeiter. Und damit ihr mal so einen Vergleich habt, als ich nach Taiwan kam, hatten wir 38 Kinder, alles Mädchen, was ich damals sehr langweilig fand. Inzwischen sind es auch Jungs. Und ja, und 18 Mitarbeiter. Und es ist gewachsen auf 78 Mitarbeiter. Und über 100 Bewohner. Gott hat gewirkt. Gott hat etwas nach und nach entstehen lassen. Und das ist nicht ungesehen geblieben. Das haben Menschen in der Stadt Hualien mitbekommen, mitgetragen. Die Regierung hat unterstützt und bis heute stehen sie ganz hinter Bethesda. Wir haben ganz oft Besucher, nicht nur aus Deutschland, sondern auch Gruppen, ganz verschiedene Gruppen, die zu uns ins Haus kommen. Und sie fragen immer, warum sind eure Kinder so glücklich? Die müssten doch alle sehr bedrückt sein, denn sie haben alle irgendwelche Behinderungen. Die müssten doch traurig aussehen. Wie kommt es, dass diese Kinder, Erwachsenen so viel Freude ausstrahlen? Und dann fragen sie ganz oft, habt ihr so ein pädagogisches, besonderes Konzept, hat mich einmal jemand gefragt. Könnt ihr uns das sagen, wie man das macht, dass die Kinder trotz Behinderung so glücklich leben können? Und ich habe gesagt, nein, wir haben also kein besonderes Konzept, aber wir haben ein Geheimnis, das ist richtig. Und das Geheimnis heißt, Jesus Christus ist das Zentrum in Bethesda. Wir sind dankbar, dass wir 78 Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen haben, die einfach, weil sie selber Gottes Liebe erlebt haben, sie sind alle Christen, jetzt Gottes Liebe weitergeben. Und es ist nicht sehr einfach, jeden Tag 8 Stunden lang mit unseren Bewohnern zu leben, ihnen zu helfen, Verständnis entgegenzubringen, mit ihren Verhaltensauffälligkeiten fertig zu werden, einen Weg zu finden, so wirklich ihr Herz zu erreichen. Und es wäre schön, wenn ihr auch für die Mitarbeiter in Bethesda betet, dass sie immer wieder so jeden Tag neu motiviert sind, Freude haben, wirklich ja gerne diese Arbeit in Bethesda weitermachen. Wir brauchen viele, viele helfende Hände. Und da geht es nicht nur um unsere Mitarbeiter, sondern wir haben auch ganz viele freiwillige Helfer, ungefähr 80 zurzeit, die wir einfach anrufen können, sagen, wir brauchen euch jetzt mal. Da muss ein Kind extra betreut werden oder bei der Physiotherapie geholfen werden. Wir müssen Kinder in die Schule bringen, abholen. Und die sind einfach da, einfach bereit.
Und das Interessante dabei ist, das sind alles Buddhisten. Unter unseren freiwilligen Helfern, unter den 80, sind nur 5 Christen. Alle anderen sind Buddhisten. Aber es ist ein so wunderbares Miteinander und sie lieben die Kinder in Bethesda. Und wir haben auch erlebt, dass einige unter ihnen durch die Zusammenarbeit mit uns Gott gefunden haben, Christ geworden sind, zu einer Gemeinde gehören und versuchen jetzt Zeuge zu sein den anderen freiwilligen Helfern gegenüber, ihnen zu sagen, was sie erlebt haben, was ihr Leben total auf den Kopf gestellt hat. Helfende Hände sind immer gefragt. Und da geht es um ganz kleine Aufgaben manchmal. Manche unserer Behinderten im Pflegebereich können nicht einmal selber eine Tasse heben. Das sind so ganz einfache Sachen, wo geholfen werden muss. Und das jeden Tag in Liebe zu tun und für sie da zu sein, für sie auch zu beten, das ist eine große, herausfordernde Aufgabe. Wir feiern Feste, wie sie fallen. Wir feiern unwahrscheinlich gerne in Bethesda. Das war in diesem Jahr unsere Abschiedsfeier für alle, die einen Schulabschluss geschafft haben und jetzt in eine neue Schule kommen oder schulentlassen sind. Rechts im Bild ist meine Nachfolgerin, Miriam Wendland. Und ich möchte sie euch ganz herzlich anbefehlen, dass ihr für sie betet. Sie hat zwar schon 10 Jahre auch in China gearbeitet, auch mit behinderten Kindern, aber nur 8 an der Zahl. Und jetzt hat sie auf einmal über 100, die sie betreut und fast 80 Mitarbeiter. Und sich darauf einzustellen jetzt, auf diese ganz neue große Aufgabe, ist eine Riesenherausforderung. Und es wäre schön, wenn ihr sie einfach im Gebet begleitet. Sie ist selber als Missionskind in Afrika aufgewachsen, weiß, was Mission heißt. Aber jetzt, nachdem wir 1 Jahr gemeinsam gearbeitet haben, alleine loszugehen, ist nicht leicht. Wir wollen sie nicht vergessen. Bethesda, hier sind wir zu Hause. Das sind unsere 2 Ältesten. Die leben beide, das muss man sich mal vorstellen, schon 60 Jahre in Bethesda. 60 Jahre. Die sind als Kinder gekommen und leben heute noch da. Und das ist unser Ziel, dass wir nicht sagen müssen, wenn ihr Schule entlassen seid, tut uns leid, wir haben keinen Platz mehr, jetzt müsst ihr in ein anderes Heim. Sondern wir haben das zweite Haus, das Haus der Hoffnung, gebaut, damit auch die Erwachsenen bei uns bleiben können. In dieser großen Familie, einfach nur von den Kindern zu den Erwachsenen ziehen. Und Bethesda ist, wer da war, hat das gemerkt, eine große Familie miteinander. Und diese beiden sind unsere Ältesten in Bethesda. Gebet verändert. Ich liebe es, am Abend durch unser Haus zu gehen, wenn die Einzelnen zusammensitzen, ganz locker so, zur Abendandacht, Familienandacht nennen sie das. Manchmal sagen die Kinder, heute haben wir Gebetsstunde. So was gibt es also auch im Bethesda. Dann beten sie miteinander und einfach wie Kinder ihr Herz Gott öffnen, wie sie einfach Gott vertrauen, das hat mich immer inspiriert. Wir überlegen viel als Erwachsene. Wir wollen alles genau erst formulieren und das richtig sagen, damit der andere vielleicht auch noch denken, tolles Gebet. Unsere Behinderten machen das nicht. Was immer auf dem Herzen liegt, das wird gesagt. Und das ist herzerweichend, zu sehen, wie sie Gott vertrauen, miteinander beten und wissen, dass sie nie allein gelassen sind. Die Bewohner, die zu uns kommen, haben viele, viele Verletzungen, viel Ablehnung und viel, viel Kälte erlebt. Links im Bild, der Junge hat Steine gesammelt. Am Pazifischen Ozean haben wir einen Ausflug gemacht. Und dann habe ich gesagt, wofür brauchst du denn die vielen Steine? Und dann hat er gesagt, auf jeden Stein schreibe ich jetzt, Gott liebt mich, Jesus liebt mich, Gott liebt mich, Jesus liebt mich. Damit ich das in meinen Kopf kriege, hat er gesagt. Dass ich geliebt bin, dass ich Gottes Kind bin. Rechts der Junge, man sieht es ihm förmlich an, dass er sehr bekümmert ist, dass er schon viel durchgemacht hat. Und wenn sie dann so zu uns kommen, dann ist unser Gebet, Herr, lass sie erstmal bei uns ankommen, zu Hause sein und dann hilf uns, ihr Herz zu erreichen. Ihnen zu helfen, das zu verarbeiten, was sie so erlebt haben in ihrem kleinen, jungen Leben. Und das ist viel, ganz, ganz viel. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was manche Kinder schon als Säugling, als Baby leiden mussten. Und wenn man dann sieht, wie sie sich verändern, schon nach kürzester Zeit und sogar lernen, obwohl sie selber so verletzt waren, jetzt andere zu lieben. Das Bild habe ich noch aufgenommen, kurz bevor ich gekommen bin, weil ich es so schön fand. Der große Junge, der Ältere, ist ein Autist. Der lässt keinen Menschen eigentlich an sich heran, überhaupt nicht. Kann keine Liebe zeigen, normalerweise. Aber als dieser kleine Junge kam, aufgenommen wurde, dann hat er sich ihm genähert. Dann hat er ihn getröstet. Dann konnte er ihn sogar anfassen. Und eines Tages, als ich das Bild aufgenommen habe, stand ich so an der Seite und dann hat er diesem kleinen Jungen gesagt, Gott liebt dich unwahrscheinlich. Gott liebt dich unwahrscheinlich. Es hat mich tief bewegt, dass jemand, der eigentlich gar nicht Liebe zeigen kann, der nicht mit anderen Menschen zusammen sein möchte, verändert wird und selber sogar lernt, Liebe zu schenken. Dieser junge Mann, er ist schon 18 Jahre alt, ist letztes Jahr schulentlassen worden und wollte gerne in die Tischlerei. Und dann kam er in die Tischlerei und hat dem Tischler, also unserem Lehrer, gesagt, was die erste Arbeit möchte ich gern für mich behalten. Und das soll ein Kreuz sein. Und das Interessante ist, dieses Kreuz geht mit ihm, wo immer er hingeht. Er hat es in seinem Rucksack, wenn er zum Dienst geht. Er hat es in seinem Bett, wenn er schlafen geht. Wenn wir singen, dann spielt er die Trommel da und hat es in einer Hand. Mit einer Hand spielt er, mit einer Hand hält er das Kreuz. Aus Spaß habe ich einmal gesagt, kannst du mir das schenken? Er hat gesagt, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich sage, warum ist das denn so wichtig für dich? Da sagt er, weil ich es liebe. Ich liebe Jesus. Ich liebe das Kreuz. Das sind so Momente, die man nie vergisst. Momente, wo man merkt, wie Gott wirkt an Einzelnen. Wo man einfach auch Zeuge sein kann. Nicht nur selber bezeugen, sondern Zeuge sein kann dessen, wie Gott lebt. In Bethesda erleben wir immer wieder, dass die Kraft, dass das Kreuz Kraft hat. Und das Erstaunliche ist für mich immer wieder, dass Behinderte sogar zum Trost für andere Menschen werden können. Und das ist enorm. Ohne dass sie viel sagen können. Manche könntet ihr wahrscheinlich gar nicht verstehen, weil sie nicht deutlich sprechen. Dieses junge Mädchen, sie ist inzwischen bereits 21 Jahre alt, hat ganz, ganz starke epileptische Anfälle und so schlimm jetzt, dass wir sie eigentlich mehr im Krankenhaus hatten als zu Hause bei uns. Die Ärztin war ganz verzweifelt. Und eines Tages hat sie mich ins Krankenhaus bestellt und gesagt, wir können nichts mehr tun für dieses Mädchen. Wir können sie nur noch ruhig halten, aber wir können nichts mehr tun. Und dieses Mädchen hat gemerkt, hat gespürt, dass die Ärztin ganz verzweifelt war, weil sie ihr nicht mehr helfen konnte. Und dieses Mädchen sagt zu der Ärztin, sei nicht so traurig, weine nicht. Wenn ich sterbe, ist es nicht schlimm. Ich gehe zu Jesus. Und dann bin ich gesund. Behinderte Menschen, die zum Trost für andere werden. Behinderte Menschen, die sogar eine Ehe retten können. Glaubt ihr das? Eine Ehe retten können. Rechts im Bild ist unser Elternratsvorsitzender. Mit seiner Frau hat er lange um einen Platz gesucht in ganz Taiwan und schließlich kam der Sohn zu uns. Die Ehe war fast am Auseinanderbrechen, weil sie diesen behinderten Jungen hatten. Und heute, er hat mir es nochmal erzählt, als ich jetzt verabschiedet wurde, hat er gesagt, mein Sohn hat unsere Ehe gerettet. Wenn wir zu Hause Ärger hatten, dann hat er ihre beiden Hände genommen und hat gesagt, Gott ist da. Gott ist da. Das war das Einzige, was er sagen konnte. Gott ist da. Und diese beiden haben erlebt, dass ihr behinderter Sohn zum großen Segen für sie wurde, dass er ihre Ehe gerettet hat, so sagen sie das heute. Er hat unsere Ehe gerettet. Haus der Hoffnung. Wir haben dieses Haus bewusst Haus der Hoffnung genannt, weil wir das genau auch wollen. Wir möchten diesen erwachsenen Behinderten in diesem Haus Hoffnung geben, eine Arbeitsstelle, ein Leben, das sich lohnt zu leben. Und so gibt es verschiedene Werkstätten. Hier ein Blick in die Tischlerei. Der Lehrer selber ist auch Tischler und unterrichtet jetzt. Sie arbeiten ganz viel mit Holz, auch Holz, was sie am Pazifik einmal im Jahr sammeln dürfen. Und dann werden Kunstwerke daraus, die in unserem Laden dann verkauft werden. Wir wollen Ihnen zeigen, auch wenn du anders bist, auch wenn du deine Schwierigkeiten hast, wenn du Hilfe brauchst von anderen, aber du bist ein wertvoller Mensch. Gott kann etwas auch aus deinem Leben machen. Das ist die Truppe hier, die in unserer Autowaschanlage wäscht. Und das sind Leute, die haben selber so, wollen gerne missionieren, haben sie gesagt. Was können wir denn machen, um zu missionieren? Und dann haben sie sich selber Traktate bestellt und Kugelschreiber mit Jesus lebt drauf, haben sie von ihrem Taschengeld bezahlt und haben es weitergeleitet, weitergereicht an die Leute, die haben ihr Auto waschen lassen dort. Unsere Bäckerei, wer hätte je gedacht, dass in Bethesda einmal eine Bäckerei entsteht, die wirklich berühmt ist auf der ganzen Insel. Die haben Bestellungen von überall her auf der ganzen Insel. Und jedes Mal gibt es auch eine kleine Zeitschrift mit der Lieferung, die ausgeliefert wird. Sie wollen gerne auch weiter sagen, was Gott an ihnen getan hat. Sie wollen Zeugen seiner Liebe sein. Behinderte Menschen. Und gerade hat Kai das schon mal angedeutet. Bethesda ist tatsächlich in Hualien ein Leuchtturm der Liebe und Hoffnung und Frieden. Das sagen die Leute, das haben nicht wir so gesagt, sondern das sagen die Leute, die in Hualien leben und auch die Leute, die zur Regierung gehören. Hier noch einmal Mirjam, gerade als sie angekommen war. Und im Moment haben wir drei junge Leute aus der chinesischen Gemeinde in Berlin, die ein ganzes Jahr bei uns als freiwillige Helfer dabei sind. Was machen die so? Ganz verschieden. Oben links im Bild ist Anke, unten Lisa, arbeiten morgens in einer Werkstatt, helfen dort und am Nachmittag bei den Kindern. Und es ist sagenhaft, wie diese jungen Leute verändert werden. Ihr habt gerade gehört, wie das euch schon verändert hat nach einer Woche oder so. Und die sind ein ganzes Jahr da. Und Gott arbeitet an ihnen. Die sind nicht nur da, um zu arbeiten, sondern Gott arbeitet in ihrem Herzen. Die kommen zurück als ganz andere Menschen und haben viele Begegnungen gehabt, viel mit Gott, in der Begegnung mit Gott erlebt. Das ist Leo, der hat jetzt gerade gewechselt, der hilft jetzt, weil da Hilfe nötig war, in Taipeh, in der Thai-Arbeit. Das ist so ein Straßeneinsatz, wo er mit vorbereitet. Und er schreibt mir fast jeden Tag, wie viel er mit Gott erlebt. Er geht mit ins Gefängnis, er geht auf die Straße und es tut ihm so richtig gut, dass er da rausgehen kann, Zeuge zu sein für das, was Gott getan hat. Ja, und ihr wisst alle, dass ich auch über 20 Jahre jede Woche zweimal im Gefängnis war. Es tut mir sehr leid, dass das nicht weitergeht. Die Arbeit ist beendet. Ich bete, dass noch irgendjemand sich findet, um diese Arbeit weiter zu tun. Zweimal in der Woche eine Englisch-Bibelklasse. Und wir haben eigentlich weiter nichts gemacht als christliche Lieder gesungen in Englisch, einen Text gelesen, uns darüber ausgetauscht, gebetet miteinander und Fragen gestellt, die dann beantwortet werden. Ja, ihr könnt mit dafür beten, dass wir jemanden finden, der bereit ist, diese Arbeit fortzuführen. Die meisten von Ihnen, wenn Sie zu uns kommen, haben Sie eine Frage da in der Englisch-Bibelklasse. Gibt es denn überhaupt noch eine Hoffnung für mich? Gibt es noch Hoffnung? Und ich bin so dankbar gewesen, dass ich immer wieder sagen könnte, natürlich, du wirst vielleicht hier nicht entlassen sofort und kannst nach Hause gehen, aber es gibt Hoffnung in Jesus Christus. Er kann dein Leben verändern und kann es selbst hier im Gefängnis sinnvoll machen. Und ich habe erlebt, wie die einzelnen wirklich harte Männer. Die haben mich manchmal angekeift und waren nicht gerade sehr freundlich. Einer ist mal aufgesprungen, hat zu mir gesagt, hast du Angst vor mir? Ich habe gedacht, Hilfe. Und dann sagte er, ich habe drei umgebracht.
Hast du immer noch keine Angst, hat er gesagt. Ich habe gedacht, ich kriege wirklich zu viel. Er ist zum Glauben gekommen durch die Englisch-Bibelklasse. Er hat sich taufen lassen. Er ist Christ geworden. So wirkt Gott, wenn wir bereit sind, seine Zeugen zu sein. Eine neue Chance. Vergebung. Und dieses Wort Vergebung ist für jemanden, der im Gefängnis sitzt, unwahrscheinlich wichtig. Sie sind angeklagt, sie sind verurteilt. Nicht nur vom Gericht, vom Gesetz, sondern auch von den Menschen, von ihrer Familie, von den Leuten im Gefängnis, den Wärtern und Beamten. Sie sind festgenagelt eigentlich. Festgenagelt für alle Zeiten. Und jetzt dahin zu kommen und zu sagen, du hast eine Chance. Es gibt Vergebung. Und dann ist das Vergessen, was gewesen ist. Welch eine großartige Zusage. Von einem möchte ich euch erzählen, William. 21 Jahre im Gefängnis. 21 Jahre. Und seine größte Hoffnung war, wenn er endlich entlassen wird, dass er seinen Sohn, den er als Baby verlassen hat und nie wieder gesehen hat, dass er den mal in den Arm nehmen kann. Und nun wurde er entlassen. Im vorletzten Jahr. Und er hat sich gefreut auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat er sich gar nicht getraut, das muss man sich überlegen, das Gefängnis zu verlassen. Er sagt, die haben mir die Tür aufgemacht und ich stand da wie gelähmt. Und habe gedacht, das kann nicht sein, dass die für mich die Tür öffnen, dass ich da raus kann. Es war wie im Traum, hat er gesagt. Sagt er, schließlich hat der Beamte ihn geschoben, hat gesagt, willst du jetzt oder nicht? Willst du gehen oder nicht? Er sagt, es war wie ein Traum. Und dann ist ein großer Traum geplatzt, seinen Sohn zu sehen. Weil er gerade 2 Jahre vorher bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen war. Und niemand hat ihm das erzählt. Sie wollten ihm das nicht sagen, um ihn nicht zu enttäuschen, zu verletzen, traurig zu machen. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, das ist das Ende. Wie wird er das verkraften? Und noch als ich so dachte, kam der Anruf und er hat gesagt, Monika, mach dir keine Sorgen, ich weiß, du bist sehr besorgt jetzt, aber Gott werde ich nie verlassen. Menschen haben mich verlassen. Gott werde ich nie verlassen. Er hat zu mir gehalten, er hat mir ein neues Leben geschenkt. Und dann hat er gesagt, würdest du bitte, jetzt geht's nicht mehr. Aha. Dann hat er gesagt, was ich jetzt brauche, ist eine Frau. Ganz logisch, eine Frau. Eine, die mit mir den Weg geht. Und er hat sie gefunden. Eine ganz, ganz nette Frau. Sie erwarten jetzt ihr erstes Kind, haben sie mir vorgestern geschrieben. Und es soll an meinem Geburtstag geboren werden. Ich bin ganz stolz darauf und sehr, sehr glücklich, wenn das so wird. Eine ganz nette Frau. Er hat versucht zu studieren. Das ging nicht, weil er im Gefängnis war. Er hat versucht, eine Arbeitsstelle zu finden. Das 5-mal hat fehlgeschlagen. Er hat nichts gefunden. Schließlich hat er gesagt, gut, jetzt gehe ich in die Berge. Und hoch oben in den Bergen funktioniert auch das Ding nicht hier. Hoch oben in den Bergen hat er ein Geschäft gemietet und hat gemerkt, dass da oben in den Bergen ganz viele Arbeiter sind aus Vietnam, aus Malaysia, aus verschiedenen asiatischen Ländern. Und dann hat er gesagt, weißt du, wie die leben da oben? Ganz primitiv. Und die kennen nichts von Gott, das sind alles Mohammedaner. Sagt er, denen möchte ich jetzt das geben, ich möchte zurückgeben, was ich erhalten habe. Und er hat da oben in den Bergen angefangen, Kinderstunde zu halten. Er lädt die Leute ein zu sich nach Hause, wie man hier sieht. Sie feiern Geburtstag miteinander, er hat ein Herz für Kinder. Und es ist sagenhaft, was Gott durch ihn bewegt. Ich möchte zurückgeben, hat er gesagt, was ich im Gefängnis erhalten habe. Martin heißt der junge Mann hier im Bild. Als er entlassen wurde, hat er gebetet, was er jetzt machen soll. Ich habe gesagt, das allererste ist, eine Gemeinde zu suchen. Das ist wichtig, dass du ein geistliches Zuhause hast. Dafür haben wir gebetet. Und dann hat er ein Zuhause gefunden. Er ist zurückgegangen in eine Gemeinde, von der er gehört hatte. Und
Er hat dort in der Gemeinde seine Freundin gefunden, die gerade an diesem Tag getauft wurde. Mit 13 Jahren hat er sie geliebt über alles. Dann ist er auf die schiefe Bahn gekommen und hat nie wieder was von ihr gehört. Heute sind sie verheiratet. Sie haben einen Friseurladen, wie man hier sieht. Und wenn man da reinkommt, steht über der Tür, Jesus ist der Herr dieses Hauses. Und sie sagen, du glaubst gar nicht, wie viele Leute fragen, was das denn soll. Was das denn soll. Und sie sind glücklich, dann haben sie immer die Gelegenheit zu erzählen, was das denn soll. Warum dieses Schild über dem Eingang zu ihrem Friseurladen hängt. Gott schreibt Geschichte. Und er möchte, dass wir beteiligt sind. Und ich freue mich sehr, dass Gott die Bewohner in Bethesda beteiligt. Das sind nicht nur Menschen, denen wir helfen, das sind Menschen, die anderen helfen, die anderen zum Trost werden, zur Hilfe werden, die eine Ehe retten können, die eine Ärztin trösten können, die zum Segen sind für andere. Es hat vor kurzem jemand zu mir gesagt, in der Stadt unten, ich habe eure Kinder getroffen, eine ganze Gruppe, sagte, die sind die beste Reklame für Bethesda. Die haben uns von Gott erzählt. Und die haben uns eingeladen und dann kam die Gruppe auf einmal, wir kannten die gar nicht. Und dann haben sie gesagt, eure Kinder haben uns eingeladen, wir sollen mal gucken, wie das hier ist in Bethesda. Das ist großartig, dass Gott auch die nicht so Qualifizierten benutzt, einsetzt, um sein Reich zu bauen. Und ich finde es großartig, dass er uns alle beteiligen möchte. Bethesda, eine große Familie, ja, von Menschen, die Hilfe brauchen, aber die zur selben Zeit Segen sind, Hilfe sind, Zeuge sind der Liebe Gottes, was Gott in ihrem Leben getan hat. Und wenn ich zurückdenke, 35 Jahre, kann ich nur sagen, es war ein erfülltes Leben in der Mission. Ich habe Wunder über Wunder Gottes erlebt. Und das ist großartig, wenn man erst so sehr zögernd war und nicht wusste, ist das mein Weg? Und dann zu sehen, wie Gott Schritt für Schritt etwas Wunderbares daraus gemacht hat. Und diese große Familie letztlich, ja, meine Familie geworden ist. Ich habe sie nur sehr ungern verlassen, wie man sich denken kann. Das war an dem Morgen, als ich abgereist bin, waren alle noch einmal da. Und haben auf Wiedersehen gesagt, die, die zu Urstamm gehören, haben noch einmal ihre Urstammtrachten angezogen. Sie hatten noch mal ein Abschiedsprogramm vorbereitet. Und ich habe gebetet, lieber Gott, ich hoffe, ich überlebe das hier alles. Es war wirklich sehr schwer. Aber das ist Familie. Das ist der Platz und das sind die Menschen, zu denen Gott mich gesandt hatte. Und wir haben sehr gestaunt, wir haben nicht eine Abschiedsfeier offiziell gehabt im Bethesda, sondern ich wollte gern, dass es ein Dankgottesdienst wird. Ein Dankgottesdienst. Es waren über 300 Leute da. Und wir hatten auch da die Gelegenheit, ob das jetzt so von der Regierung Leute waren oder aus den Schulen. Es waren Gefangene da, ehemalige Gefangene, es waren Buddhisten da, die meine Freunde geworden sind. Es war eine große, bunte Mischung von Menschen und als ich da vorne stand, habe ich nur gestaunt und habe gedacht, Gott, was hast du gemacht in diesen 35 Jahren? Und sie alle haben eine Beziehung gefunden zu Bethesda. Sie unterstützen Bethesda, sie helfen, sie sind da. Und ich bin sehr, sehr dankbar, auch dass die Regierung in Taiwan in Hualien Bethesda so unterstützt. Unsere Landrätin ist ganz oft gekommen und hat gesagt, ich brauche Frieden. Deshalb komme ich heute mal zum Kaffee trinken. Ich brauche Frieden. Und wenn sie ging, hat sie oft gesagt, jetzt ist mir wieder besser. Euer Friede, den ihr habt, der fehlt uns. Der fehlt uns. Zeugen der Liebe Gottes sein. Und so möchte ich euch Bethesda weiter anbefehlen für die nächste Zeit, vor allen Dingen Miriam, ihr habt sie gerade gesehen, die Kurzzeitler, die da sind, die Mitarbeiter und alle Freunde von Bethesda. Könnt ihr noch einmal weitermachen, bitte? Noch einmal das Wort, was mich sehr bewegt hat. Ihr werdet meine Zeugen sein, in der Stadtmission, in Wolfsburg, bei den Menschen, die ganz anders sind als wir, die aus anderen Ländern kommen, die Gott uns so vor die Haustür geschickt hat. Und natürlich auch überall auf der Erde. Und deshalb, nur wenn wir gehen, erleben wir Wunder Gottes. Das ist auch im Alltag so. Wir sind so Leute, die es uns, ja, wir haben es uns gut eingerichtet. Wir lieben so unsere Comfort Zone, sagen die Amerikaner. Aber wirklich in Bewegung zu kommen, hinzugehen, ganz gleich wie alt wir sind, dann erst erleben wir Wunder Gottes. Dann erst können wir tatsächlich Zeuge seiner ganz großen Liebe sein. Und das wünsche ich euch hier für die Stadtmission, dass die Stadtmission auch weiter Zeuge seiner großen Liebe ist, dass wir hingehen, nicht warten, bis die Leute zu uns kommen, sondern hingehen zu denen, die nie kommen würden, die nie kommen würden. Und ich freue mich, wenn ihr weiter im Gebet an mich denkt. Es ist nicht einfach, wieder zu Hause zu werden in Deutschland. Es ist so ein ganz anderes Leben. Aber ich bin dankbar, dass ich noch viel unterwegs sein kann, auch in den nächsten Monaten, auch in den USA zum Teil, um ja Zeuge seiner großen Liebe zu uns zu sein. Gott segne euch.